my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Ihr hört Fokus Südwest, das halbstündige Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die heutige Ausgabe am Donnerstag, den 2. Juli 2015, wird von Radio Dreieckland aus Freiburg produziert. Am Mikrofon begrüßt euch Mathieu mit folgenden Themen. Widerstand Karlsruhe erfolgreich übertönt und Sammelabschiebung womöglich verhindert. Poststreik geht weiter auf der Straße. Und dann war mir ganz schnell klar, dass ich was machen muss. Zivilcourage verhindert Abschiebung in Fellbach. Widerstand Karlsruhe erfolgreich übertönt und Sammelabschiebung womöglich verhindert. Dienstag war ein ereignisreicher Tag in Karlsruhe. Zum einen war ein Protest von der rechtspopulistischen Gruppe Widerstand Karlsruhe angekündigt, zum anderen war für die Nacht auf Mittwoch von einer Sammelabschiebung aus der Landeserstaufnahmestelle die Rede. Zum 12. Mal fand in Karlsruhe am Dienstagabend eine Demonstration von Widerstand Karlsruhe, die bis vor kurzem noch Kargida hieß. Der Karlsruher Pegida-Ableger wurde von der Bewegung ausgeschlossen, weil ihre Redner und Rednerinnen zu nah an der rechtspopulistischen Partei Die Freiheit stehen und, aufgepasst, selbst für die Pegida-Veranstalter und Veranstalterinnen zu weit rechts waren. Während es bei den ersten Kargida-Kundgebungen offenbar bis zu 200 Demonstrierende gab, sinkt diese Zahl seitdem kontinuierlich. Am Dienstag, den 30. Juni, waren es nach Radio Dreieckland-Schätzung knapp 30 Menschen. Die wöchentlichen Proteste von Kargida bzw. Widerstand Karlsruhe werden systematisch von Gegenprotesten begleitet, bei welchen die Gegendemonstrierende versuchen, die Kundgebung zu stören, etwa mit Trillerpfeifen, Rufen, Sprechchören und Vuvuzelas. Auch die Beteiligung an den Gegenprotesten sank von ursprünglich offenbar knapp 1000 auf geschätzte 1 bis 200 Personen am Dienstag. Dabei bleibt die antifaschistische Gegendemonstration immerhin stets zahlreicher besucht als der rechte Protest. Auf der Gegenkundgebung am späten Nachmittag am Friedrichsplatz kritisierte ein Historiker des Vereins der Verfolgten des Nazi-Regimes in langen Redebeiträgen die Extremismus-Theorie, durch welche Antifaschisten und Antifaschistinnen mit Rassisten gleichgesetzt würden. Im folgenden Ausschnitt fasst er seine Kritik zusammen.
Es ist einfach eine Konstruktion der sogenannten Mitte, die einfach in Abgrenzung von Linkem, sogenanntem Linkem und auch sogenanntem rechten Extremismus zum Idealzustand erklärt wird. Die sogenannte Mitte entlastet sich selbst so von jeglicher Verantwortung, etwa für das rassistisch geprägte Klima in unserer Gesellschaft und seine Auswirkungen, wie auch für prügelnde und mordende Neonazis. Das politische Koordinatensystem der Extremismusdoktrin, der gaukelt uns einfach vor, dass Menschenfeindlichkeit ein Problem an den Rändern der Gesellschaft sei. Und er trägt genau damit dazu bei, zu verschleiern, wie sehr Rassismus, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Homophobie und andere Ausgrenzungen Einstellungen in dieser Mehrheitsgesellschaft in diesem Land und darüber hinaus sind. Selbstverständlich grenzt sich die Mitte der Gesellschaft gegen Rechtsextremismus ab. Denn das ist ja das Vorteilhafte daran. Selbst wenn die eigene Auffassung und Umsetzung der Politik menschenfeindlich, rassistisch, letztendlich verfassungswidrig ist, so trifft diese Position und diese Richtung kein Stigma, denn man gehört ja per Definition zur Mitte in der Gesellschaft. Gegen Rechtsextreme lässt sich der Vorwurf des Rassismus belegen und vertreten. So aber wird der ganz gewöhnliche Rassismus in der Gesellschaft, der alltägliche Rassismus, weniger wahrgenommen, wenn er nur als von Rechtsextremen gegen Flüchtlinge beim Anstecken von Flüchtlingsheimen ausgehend betrachtet wird. Überhaupt nicht thematisiert wird dagegen, welche ausgrenzenden Mechanismen sonst in dieser Gesellschaft greifen. Ich komme zum Schluss und zum Fazit. Die Extremismustheorie ist ein reiner Kampfbegriff. Damit lässt sich aber auch überhaupt in keiner Weise operieren, auch nicht gegen rechts, nicht gegen sogenannten Rechtsextremismus. Es hilft nicht zu sagen, nur Recht sei extrem. Die Theorie lässt sich nicht halten, aber auch die Begrifflichkeit würde am Ende leer werden. Ich denke, es bedarf einer eindeutigeren Begrifflichkeit, eindeutigeren Abgrenzung und von eigenen Anstrengungen. Neonazis sind Neonazis, Rassisten sind Rassisten, Nationalisten sind Nationalisten und Antisemiten Antisemiten. Und wo Menschen die Menschenrechte beschnitten oder verweigert wird, wo die Gleichheitsrechte von allen Menschen in Frage gestellt wird, da muss dies so benannt werden und nicht mit einfachen Begriffen von Extremismus. Das Extremismus-Schema taugt für all diese differenzierten, schwierigen, rassistischen, menschenfeindlichen Einstellungen nicht.
Als die Demo Widerstand Karlsruhe vor einer Hooligan-Kneipe für Redebeiträge hielt, ertönten Vuvuzela und Trillerpfeifen ununterbrochen. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass es in diesen Stunden um den Friedrichsplatz und entlang der Demo-Route viel mehr Polizeibeamten gab als Demonstrierende und Gegendemonstrierende zusammengezählt. Dutzende Polizeiwannen standen in den benachbarten Straßen. Trotzdem blieb der Einsatz entspannt, was nach Meinung einiger Gegendemonstrierenden bei früheren Kargida-Demos nicht immer der Fall war. Viele BeamtInnen blieben in den vollbesetzten Polizeiwannen, wenige standen hinter jeder Absperrung. Die Kundgebung vor der Hooligan-Kneipe ging zwar rund 2 Stunden lang, konnte aber mit ihrem Hetzdiskurs sehr wenig Publikum erreichen. Dafür spielten verschiedene Faktoren zusammen. Die zahlreichen und weiträumigen Polizeiabsperrungen mit Hamburger Gittern hielten Spaziergänger und Spaziergängerinnen fern von der Kundgebung. Auch die Dauergroßbaustellen im Karlsruher Stadtzentrum stellten weitere Hindernisse dar. Und nicht zuletzt gelang es den antifaschistischen Gegendemonstrierenden, so viel Lärm von allen Seiten zu erzeugen, dass die Redebeiträge teilweise selbst 100 Meter vor den Lautsprechern unverständlich wurden. Widerstand Karlsruhe bemühte sich, als eine Bewegung besorgter patriotischer Bürger zu wirken. Die Betonung liegt natürlich auf Bemühte. Ein Redner der Kundgebung Widerstand Karlsruhe hielt es immerhin für notwendig, die Demonstrierenden dazu aufzurufen, das Verb marschieren bitte nicht zu benutzen. Auch ein paar andere Worte sollten die Demonstrierende bitte nicht in den Mund nehmen.
Bitte auch nicht, wir wollen keine Salafistenschweine, auch nicht Antifa-Hurensöhne, weil das ist eine Provokation.
Die ersten Redner beteuerten in einem noch ruhigen Ton, man sei keine Neonazis und man akzeptiere Kriegsflüchtlinge, jedoch keine Salafisten und Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten. Also eine Einteilung in gute und schlechte Flüchtlinge, fast wie sie auch von Regierungsparteien aus der sogenannten Mitte betrieben wird, könnte man sagen. Allmählich gewann jedoch die tiefere Natur des Protests die Überhand. Ein weiterer Redner lehnte wiederum generell alle Flüchtlinge ab, auch aus Kriegsgebieten.
Zwei Wochen gesagt, wir sollten auch Kriegsflüchtlinge nicht einfach pauschal aufnehmen. Die Leute sollen kämpfen für ihr Land.
Die letzten Redner und hier vor allem Michael Mannheimer hetzten buchstäblich gegen Flüchtlinge, Muslime und gegen Demonstrierende. Bei seiner Hetze griff Mannheimer einen grünen Kargida-Gegner namentlich an, der daneben stand. Hier ein kleiner Auszug aus der Hetze gegen ihn.
Wir haben hier einen prominenten Vertreter, einen der Grünen, Herrn Rupp. Ich habe belegt, dass diese Feinde Deutschlands, die neuen Faschisten, die Nachfolger von Hitler, die Erfüller des hitlerischen Neobefehls, Deutschland dem Untergang weihen. Hier sitzen sie, hier lachen sie. Ich sage Ihnen eins, Herr Rupp. Der einzige Ort, wo Sie richtig hingehören, ist ein deutsches Gefängnis.
Eine Rednerin von Widerstand Karlsruhe adressierte offenbar infolge dieser Hetze eine Halsabschneider-Gestik an diesen grünen Gegendemonstranten. Zu diesem Anlass bestätigte die Polizei gegenüber dem Betroffenen, dass das Geschehen gefilmt wurde und vom Staatsschutz ausgewertet würde. Im Anschluss am Protest gegen Kargida alias Widerstand Karlsruhe fand am Abend eine FOKÜ vor der Landeserstaufnahmestelle Karlsruhe statt. Dort befanden sich eine Zeit lang rund 100 Aktivisten und Aktivistinnen sowie dankbare Asylbewerber und Asylbewerberinnen. Ziel war es, gegen eine geplante Sammelabschiebung in den Kosovo zu protestieren, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stattfinden sollte. Regelmäßig fuhren Polizeistreifen vorbei. Sie bremsten vor der Landeserstaufnahmestelle, blickten auf die Menge und fuhren wieder. Die AktivistInnen blieben die ganze Nacht vor Ort, bis klar wurde, dass es zu keiner Abschiebung kommen würde. Vielleicht sollte es in dieser Nacht zu keiner Abschiebung kommen. Vielleicht wurde aber die Abschiebung abgesagt, womöglich wegen der zahlreichen Protestierenden. Here, when we met there, when you were chance, find someone to share, feel moments so intense, got to love so strong like this, I didn't know it existed. Poststreik geht weiter auf der Straße. Am heutigen Donnerstag, unmittelbar vor Beginn der Verhandlungen, protestierten die streikenden Postbeschäftigten in Freiburg mit einem Schweigemarsch. Sie wollten damit auf den Kern ihres Anliegens aufmerksam machen, schweigend, ohne Trillerpfeifen. Auf einem großen Transparent steht, nur um die Gewinne des Konzerns innerhalb von 5 Jahren auf über 5 Milliarden Euro zu verdoppeln, soll bei den Beschäftigten gespart werden. Nicht geschwiegen hat Werner Siebler von Verdi zur speziellen und allgemeinen Situation in Lohnarbeit und Beruf zwischen Hartz IV und total prekär. Er sprach mit Konrad im Vorfeld des Schweigemarschs.
Was geht nicht bei der Post? Das heißt, es gibt ja da ganz verschiedene Elemente. Zumindest wenn man heute in den Postkasten reinschaut, ist da noch was drin?
Also jedenfalls wird es sehr unterschiedlich sein, hier im Stadtgebiet und auf dem Land auch. Wir haben stabil immer noch um die rund 500 Beschäftigte in unserem Niederlassungsbereich und bundesweit 32.000 Kolleginnen und Kollegen im Streik. Und das wird natürlich seine Auswirkungen haben.
Auswirkungen, die natürlich begründet sind. Das heißt, warum streikt die Post? Beziehungsweise nicht die Post, sondern die Angestellten, die Arbeiter der Post.
Naja, für uns geht es im Kern schon um die Frage, wie sicher sind die Arbeitsplätze in der Zukunft? Kann die Post, wie sie lustig ist, ausgliedern, um eben Lohnkosten zu sparen, was ja der Weg mit Delivery war und ist bisher? Oder gelingt es uns, Regelungen hinzukriegen, die diesem Gebaren dieser Konzernleitung einen Riegel vorschieben?
Wie sind da die Situation der Mitarbeiter augenblicklich?
Die Situation welcher, die in der Delivery sind oder die, die bei uns sind?
Man müsste eigentlich tatsächlich beides abfragen, ja. Weil die Situation in der Delivery, die ist es natürlich eine ganz besondere. Und wenn ich hier im Freiburger Großraum denke, da haben wir die Badische Zeitung, die wird auch ausgetragen, aber gleichzeitig trägt sie auch Arriva aus. Das heißt, die Zeitungsausträger sind je nach Gebiet zum Beispiel auch hier Arriva-Zusteller. Und das ist ja nichts anderes als eine direkte Konkurrenz zur Post oder anders ausgedrückt Arriva wirbt mit, wir stellen zu.
Ja, klar. Arriva wirbt mit dem Spruch, wir stellen zu. Und das ist natürlich auch ein reales Problem, vor dem ja die Post insgesamt steht. Oder man muss genauer sagen, die Branche, weil es ja ein ziemlich wilder Wettbewerb ist, der da existiert. Oder eigentlich fällt mir gar nicht das Wort Wettbewerb ein, sondern einfach ein gnadenloser Konkurrenzkampf, der auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Also das Management der Post wirft uns derzeit ja auch vor, wir würden mit unserer Aktion letztendlich Arriva und andere Wettbewerber stärken, was einfach Unsinn ist. Erstens geht es uns darum gar nichts. Zweitens ist halt die Situation, die Post macht Milliardengewinne und will ihre Löhne in die Richtung drücken, was jetzt diese sogenannte Wettbewerber an Löhne bezahlen. Also Arriva liegt derzeit zum Beispiel in der Größenordnung des Mindestlohns und ist damit natürlich weit weg von dem, was wir in unsere Tarifverträge geregelt haben. Das ist die eine Geschichte, was die Post betrifft. Die andere ist ja die, dass diese Regionalgesellschaften ein Flucht sind, überhaupt aus dem Flächentarif. Also wir haben jetzt bei den 49 regionalen Gesellschaften 12 oder 13 völlig unterschiedliche Tarifverträge. Also das Südbadische ist sogar noch relativ gut, Speditions- und Logistiktarifvertrag. Noch besser ist der Nordbadische, aber alle anderen sind de facto weit unter dem, was die Post bezahlt. Also da geht es schon um Größenordnungen von 20% und mehr, wo die Post in einem Schlag die Löhne drücken kann für tausende Beschäftigte.
Kann sie das denn überhaupt? Also ich möchte einfach mal eins sagen, es gab ja in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer wieder die Situation, dass gar nicht zugestellt werden konnte, weil einfach die Beschäftigten gefehlt haben. Oder anders nochmals ausgedrückt, bei so miserablen Löhnen will natürlich niemand austragen. Und das heißt, die Post bleibt praktisch liegen. Naja, bei der Post oder bei Arriva etc. etc.
Ja, ja, klar, das gibt es natürlich in Einzelfällen, aber man sieht natürlich derzeit schon, wo die Post ja alle möglichen Leute einstellt, um unsere Streikfolge so klein wie möglich zu halten, wie viele Menschen bereit sind für auch geringe Löhne da zu arbeiten. Und ich habe jetzt mit vielen gesprochen, die über Leiharbeitsnehmerfirmen bei uns arbeiten, eben um Streikbrucharbeit zu machen. Die Hoffnung, dass Menschen sich weigern, diese Arbeit noch zu machen, wird ja im Prinzip deswegen genommen, weil diese Hartz-Gesetze bei uns oder überhaupt diese Arbeitsmarktgesetze ja die Menschen geradezu zwingen, jeden Scheißjob anzunehmen. Es egal, wie viel das da noch bezahlt wird. Also uns liegen ja mittlerweile Dokumente vor, dass die Arbeitsagentur, zwar nicht hier bei uns, aber im Osten gibt es eine, die Menschen sogar zwingt, bei uns zu arbeiten unter Mindestlohn. Also was völlig verrückt ist, da gibt es das Mindestlohngesetz jetzt und die Arbeitsagenturen vermitteln Menschen an die Post über die Leiharbeitsnehmerfirmen, die dann für geringere Lohn arbeiten. Also
das heißt,
da geht es ja gar nicht.
Das heißt, im Augenblick werden im Prinzip aus dem Osten hier Arbeitskräfte in den Westen, ich sage immer einfach so, eingeflogen, die jetzt hier Streikbrecher
Position das auch übernehmen. Im großen Stil. Also das ist, also in Stuttgart gibt es eine ganze Jugendherberge, die vollgestopft ist mit Menschen aus Polen und Rumänien. Also es gibt die Situation in Europa ist ja so katastrophal, dass natürlich selbst geringe Löhne, die bei uns bezahlt werden, immer noch besser sind wie Bedingungen woanders. Und genau damit wird ja derzeit operiert. Die Menschen werden gegeneinander ausgespielt. Und die Hoffnung, die wir haben, auch als unsere Streikposte, diese Menschen, die tatsächlich ja beschissen dran sind, im großen Stil zu bewegen, sich am Streik zu beteiligen, ist ganz dünn. Also der Erfolg ist gleich null. Und das ja, also bei allen, die jetzt mal in diesen Begriff reinfallen, prekär, also die viele Befristete bei uns, viele Abrufkräfte und so weiter. Also die, für die wir eigentlich streiken, natürlich streikt auch jeder für sich selbst, aber im Kern ist schon so, dass die am meisten profitieren würden von Regelungen im Tarifvertrag, die gehe derzeit arbeiten und lasse die Streike vor der Tore stehen. Und im Zweifelfall gibt es noch ein freundliches Schulterklopfen und sage, das ist gut, was ihr macht. Aber das war's dann auch. Es gibt auch Schimpfworte.
Es gibt auch Menschen, die haben keinen Arbeitsvertrag, sondern einen sogenannten befristeten Arbeitsvertrag, ja, beziehungsweise hatten einen, weil befristete Arbeitsverträge laufen aus. Zu Anfang dieses Monates, sprich hier am 1. sind ein paar Sachen ausgelaufen, die sind jetzt nicht mehr an Bord, wenn sie gestreikt haben. Stimmt das so oder habe ich da falsche Informationen?
Wir haben solche Informationen auch. Wir haben auch direkt Betroffene, die sich bei Verdi gemeldet haben. Da prüfe ich derzeit die Juristen, wie sie damit umgehen von Verdi. Aber wir haben natürlich auch unmittelbar, als wir das gehört haben, vorgestern Kontakt zu unserer Niederlassungsleitung in Freiburg aufgenommen. Mittlerweile sind von denen, die man ursprünglich auslaufen lassen wollte, 2 mit dem Arbeitsvertrag versehen worden gestern Morgen. Aber wir haben natürlich immer noch 7 Leute auf unserer Liste, wo noch nicht geklärt ist, wie mit ihnen weiterverfahren wird. Wo wir sagen, der Zusammenhang ist die Streikteilnahme, wo die Arbeitgeberseite derzeit sagt, nee, mit dem Streik hätte das ja gar nichts zu tun. Aber wenn man Menschen im Prinzip die ganze Zeit weiter beschäftigt, immer wieder mit befristeten Verträgen und ihnen sogar ständig höhere Stunden verspricht und kaum sind sie im Streik, dann geht plötzlich gar nichts mehr. Also dann gibt es ja gar keine andere Annahme als die, dass es da einen Zusammenhang gibt.
11 Uhr Hebelstraße 10 wird heute ja marschiert. Was macht ihr?
Also wir werden im Gegensatz zu den drei anderen Demonstrationen, die wir bisher gemacht haben in der Stadt mit Trillerpfeife und Kundgebung und so weiter, dieses Mal tatsächlich einen Schweigemarsch machen mit einem sehr großen Transparent, wo wir nochmal auf die Grundsätzlichkeit des Konflikts hinweisen wollen, nämlich den, dass es darum geht, bei einem Konzern mit Milliardengewinnen die Lohnkosten so zu drücken, dass die Aktionäre noch mehr verdienen und dass das natürlich nicht nur wichtig ist für die Postbeschäftigten, sondern wenn sich da das Kapital durchsetzt in einem Betrieb, wo 70% bei Verdi organisiert sind, dann fürchten wir, dass das auch noch mehr Schule machen wird in andere Betriebe und Konzerne. Und deswegen werden wir versuchen, mit diesem Schweigemarsch einfach für noch mehr Solidarität zu werben, wobei die überwältigend ist. Also wir kriegen aus dem öffentlichen Raum eigentlich überall Zustimmung, selbst bei unseren Streik Poster vor dem Tor in der Hanferstraße. Da fahre die Kunden vorbei und sage, eigentlich ist ja scheiße, was ihr macht, weil meine Post kommt nicht an, aber ich wünsche euch viel Glück, weil ihr habt ja recht und haltet auf jeden Fall durch. Also selbst Kunden, die tatsächlich auf die Post angewiesen sind, sind da wirklich sehr verständnisvoll und deswegen sind wir natürlich schon der Überzeugung, dass wir auch recht haben, aber natürlich kann die Unterstützung noch weiter steigen. Und wenn man sich gestern die Bundestagsdebatte zur Post angehört hat, da gab es ja eine Aktuelle Stunde, wie insbesondere die CDU-Vertreter aufgetreten sind, ist offensichtlich so, dass der Druck noch größer werden muss, weil immerhin hat ja der Bund 21% der Aktien bei der Post noch und hätte damit Einfluss auf das Geschäftsgebaren der Post, wenn sie denn wollte.
Soweit Werner Siebler von Verdi zum heutigen Schweigemarsch der Postbeschäftigten in Freiburg. Er sprach im Vorfeld des Protestes mit Konrad.
Whoa, I'm in a deep hole. Let it go. It's over now. I'm feeling bad. Wanna cry. Just stay in the dark. 'Cause you.
Dann war mir ganz schnell klar, dass ich was machen muss. Zivilcourage verhindert Abschiebung in Fellbach. Ab dem 1. Juli ist die Bundesrepublik für seinen Asylantrag zuständig. Bald kann er ein freiwilliges soziales Jahr beginnen. Eine Zukunft hat sich eröffnet für den 23-Jährigen, dessen Abschiebung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Fellbach verhindert wurde. Über 100 Menschen hatten den Zugang zu seinem Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft blockiert. Wir sprachen mit Helen vom Freundeskreis Fellbach.
Noch ein bisschen mehr zu der Person des Betroffenen. Kannst du noch etwas zu seiner Situation sagen?
Also es ging um einen 23-jährigen Gambianer, der ist jetzt schon seit 10 Monaten ungefähr in Fellbach. Hatte einen Platz für ein FSJ. Das wäre im September begonnen, geht zum Integrationskurs und spricht eigentlich auch schon ganz gut Deutsch. Und den wollten sie jetzt eine Woche, bevor seine 6-Monats-Frist in dem Dublin-III-Abkommen abläuft, zurück nach Italien schicken.
Mhm. Genau. Einen Monat, bevor seine 6-Monats-Frist abläuft, kannst du das noch kurz ein bisschen erklären?
Eine Woche.
Kannst du das noch kurz erklären?
In Europa, also die EU hat ja dieses Dublin-III-Abkommen verabschiedet, damit sich die Flüchtlinge gleichmäßiger in Europa verteilen. Das heißt, zum Beispiel das Land, in dem man ankommt, ist dieses Land für dich zuständig oder das Land, in dem man als erstes den ersten Asylantrag stellt, ist zuständig. Also in seinem Fall war das so, er ist in Italien angekommen, die haben dort Fingerabdrücke von ihm genommen. Er war dann auch 3 Monate in Italien in einer Asylunterkunft, ist dann weiter nach Deutschland und hat hier dann seinen ersten Asylantrag gestellt. Und sobald man irgendwo Fingerabdrücke nimmt, kommt es in so eine ganz große EU-weite Datenbank. Das heißt, Deutschland hat dann gesehen, Italien ist für ihn zuständig und der Asylantrag wurde natürlich abgelehnt. Und es wurde ihm gesagt, dass er auf jeden Fall abgeschoben wird nach Italien.
Aber wenn er dann trotzdem noch 6 Monate lang nicht abgeschoben wird, dann ist Deutschland für diesen Asylantrag zuständig. Und jetzt schließe ich aus deinen Äußerungen, ihr wolltet ihn praktisch über diese Zeit noch hinüberbringen.
Genau.
Ja, und das ist bisher gelungen. Am 1. Juli läuft die Frist ab, richtig?
Genau, am 1. Juli läuft die Frist ab. Und jetzt fragen mich natürlich auch ganz viele Leute, ja, was wäre gewesen, wenn er nicht da gewesen wäre? Wenn eine Abschiebung angekündigt ist und derjenige sich nicht im Asylheim befindet, verlängert sich diese 6-Monatsfrist auf 18 Monate und er macht sich theoretisch auch strafbar.
Das heißt, dem Betroffenen selbst waren die Hände gebunden. Er musste einfach da sein und auf seine eigene Abschiebung warten. Aber es gab zum Glück viele andere Menschen, die Abschiebung verhindert haben. Kannst du noch erzählen, wie es dazu kam, dass so viele Menschen sich solidarisiert haben?
Ja, ich war selber auch ganz arg überrascht. Also er hatte ungefähr einen Monat vorher die Ankündigung gekriegt für die Abschiebung und dann, ich kenne ihn jetzt schon länger und das war eigentlich auch nur Zufall, dass ich das rausgekriegt habe. Das kam so durchs Gespräch, hat sich dann durchgesickert, dass er diesen Brief gekriegt hat. Also ihm war das selber ganz arg unangenehm und er wollte auch niemanden zur Last fallen und dann wusste ich es aber und dann war mir eigentlich ganz arg schnell klar, dass ich was machen muss. Und dann habe ich einfach ununterbrochen, egal wo ich hingegangen bin, angefangen von diesem Thema zu erzählen, weil das Problem ist einfach, dass Leute nichts darüber wissen. Also Leute wissen nicht, was passiert in den Asylheimen, was das heißt, abgeschoben zu werden. Die meisten Leute haben ja eigentlich gar keinen Kontakt zu Flüchtlingen. Und ja, und so habe ich im Endeffekt einfach ganz, ganz viele Leute zusammengekriegt, die dann wirklich gekommen sind und sich mit mir dahingestellt haben und solidarisch waren. Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann standen da also viele Leute. Trotzdem kam die Polizei, die ja eigentlich den jungen Mann abschieben wollte. Was ist dann passiert? Gab es Auseinandersetzungen?
Nee, es war auf jeden Fall komplett friedlich. Wir standen dran. Also das ist so ein Containergebäude gewesen. Wir haben einfach die Tür blockiert. Wir standen auf der Treppe. Die Polizei kam zu 8. Und wollte natürlich den Verantwortlichen rausfinden für die ganze Aktion. Wir haben eigentlich größtenteils nichts gesagt. Wir haben das schweigend ausgesessen praktisch. Und ja, nach einer Zeit, sie haben natürlich mit uns versucht zu reden, aber wir haben uns nicht wirklich geäußert zu der Sache. Wir standen einfach nur dran und haben zugemacht und hatten Schilder und Plakate und Banner. Ja, und dann sind sie irgendwann unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Weil sie gemerkt haben, wir stehen wirklich da.
Wie sieht es denn aus in Fellbach? Vielleicht gibt es noch viel mehr solche Situationen. Wie viele Leute, wie viele Flüchtlinge leben denn da?
Also im Asylheim Fellbach leben zurzeit 150 Asylbewerber, aber es waren auch schon 200. Also ja, es sind so Containerbauten und ich glaube, die Zahl wechselt sich ständig. Es sind größtenteils arabische Leute und der kleinere Teil ist schwarzafrikanisch.
Du hast gesagt, es waren auch schon 200, jetzt sind es 150. Was ist mit den 50? Konnten die in Wohnungen ziehen?
Ja, teils. Also von den Arabern, also von Syrien, die haben natürlich Asyl bekommen. Da sind ganz viele auch schon in Wohnungen umgesiedelt worden, aber viele sind auch abgeschoben worden in andere EU-Länder. Auf jeden Fall, ja.
Zum Abschluss vielleicht noch, wie geht es jetzt weiter mit der Person, die jetzt nicht abgeschoben wurde, wenn sie tatsächlich es schafft, über den 1. Juli hinauszukommen? Was gibt es da für Zukunftspläne? Du hast am Anfang schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht noch etwas genauer.
Also es kommt dann natürlich alles ganz stark auf den Anwalt drauf an, wie gut er ihn vertreten kann und wie weit er da was machen kann. Also wir müssen auf jeden Fall auf den 1. Juli warten. Ja, und dann hoffentlich wird sein Status geändert. Also er hat gerade eine Duldung und wenn er aus diesem 6-Monats-Ding raus wäre, könnte er eine Aufenthaltsgestattung kriegen und mit der dürfte er dann ab September das FSJ machen, hoffentlich.
Soweit Helen vom Freundeskreis Fellbach im Interview mit Johanna über die Abschiebung, die Ende Juni in Fellbach verhindert wurde. Seit dem 1. Juli ist die Bundesrepublik nun für das Asylverfahren des 23-Jährigen zuständig. Somit kommen wir auch zum Ende dieser Sendung. Alle Beiträge und die gesamte Sendung könnt ihr auf rdl.de nachhören. Das war Fokus Südwest, produziert von Radio Dreieckland. Musikalisch waren Auszüge vom Album Prendre le temps der französischen und Freiburger Sängerin Alessa zu hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathieu.